Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo! Eine Frau muss Geld haben und ein Zimmer für sich allein. Dieser Satz ist berühmt geworden. Er stammt von der Schriftstellerin Virginia Woolf, die als eine der ersten das Recht der Frauen auf Privatsphäre öffentlich reklamierte. Zugleich stellte sie den Zusammenhang von Wohnen und Persönlichkeitsentwicklung her. Fußnote: Für mich als Mann ist das übrigens genauso wichtig, denn Räume haben Macht über uns. Unser Körper reagiert in Sekundenbruchteilen auf jeden Raum, den wir betreten. Der Blutdruck, der Puls, der Hautwiderstand, die Gehirnströme, ja die Atemfrequenz ändern sich. Diese Reaktion ist von uns nicht zu steuern. Wir neigen freilich dazu, diese Wirkung gering zu schätzen. Okay, in manchen Wohnungen fühlen wir uns wohler als in anderen, aber ist das nicht Geschmackssache? Nein, ist es nicht. Die Macht von Räumen verstärkt sich, je länger wir uns dort aufhalten. Umso wichtiger ist es, dass unser Zuhause alle Wohnbedürfnisse erfüllt: Schutz und Geborgenheit, Kommunikation, Intimität und Rückzug. Wenn alles passt, ist es sehr unterstützend für unser Wohlbefinden wie unser Selbstbewusstsein. Der eigene Raum wird zur Erweiterung unserer Identität. Entspannende Räume tun uns gut. Sie beeinflussen die Gesundheit positiv. Ungemütliche, chaotische oder falsch eingerichtete Räume dagegen können dauerhaften Stress auslösen und uns irgendwann krank machen. Auch von Einrichtungsgegenständen und Fotos geht eine Energie aus. Und damit sind wir beim Thema Gefühlserbe. Wir werden durch die Räume unserer Kindheit geprägt, zum Guten wie zum Schlechten, mit Langzeitwirkung. Weil ich mich als Autor viele Jahre mit Architektur und Wohnpsychologie befasst, sogar ein Buch darüber geschrieben habe, möchte ich dieses Wissen hier teilen. Und ich habe mir eine Expertin dazu geholt. Ihr kennt sie schon aus der Folge übers Loslassen, Entrümpeln und Aufräumen. Meine Frau Dorothea. Auch sie ist vom Fach, hat nicht nur in ihrem Buch Die Magie der Dinge übers heilsame Wohnen geschrieben, sondern leitet auch eine Marketingagentur mit Spezialgebiet Bauen und Wohnen. In unserem Gespräch geht es freilich gar nicht fachlich, sondern sehr persönlich zu. Und damit herzlich willkommen zur 53. Folge von Gefühlserben. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Dorothea.
Hallo Sven.
Unser voriger Podcast, wo es um dein Buch ging und um das Loslassen und die Magie der Dinge, das war ein richtig schöner Erfolg. Wir haben so viele Kommentare bekommen, wie ich sonst im Podcast noch nie bekommen habe. Und ich wollte gerne ein paar vorlesen, weil wir haben uns echt gefreut. Also, perfektes Timing für die Themen Loslassen, sich ordnen, sich befreien vom Chaos. Nach 23 Jahren und 3 Umzügen misste ich jetzt mit 45 und in einer Lebenskrise endlich richtig aus. Und das Erstaunliche ist, wenn man einmal angefangen hat, macht es richtig Spaß, Sachen wegzuwerfen, zu spenden und zu verschenken. Schöner Kommentar, oder?
Superschön.
Eine weitere Hörerin hat geschrieben: Diese Folge inspiriert mich dazu, alte Bilder und Dekorationen loszulassen, weil sie einfach nicht mehr zu mir passen. Und das betrifft das Thema Persönlichkeitsentwicklung, das wir heute auch nochmal besprechen werden. Dann gab es eine weitere Mail von einer Frau, die ich auch aus dem Coaching gut kenne, die gesagt hat, nachdem sie unseren Podcast gehört hat, hat sie einfach die Verbindung zu einer Bekannten, die sich immer als Freundin bezeichnet hat, von ihr aber nie so empfunden wurde, dann auch beendet. Sie hatte das Gefühl, so, das ist jetzt mal gut. Und dann eine weitere, die eine sehr kreative Möglichkeit, etwas loszulassen, beschrieben hat, nämlich: Sie wollte schon seit Jahren 2 Hosen, die sie einfach nicht angezogen hat, loslassen, schaffte es aber nicht. Und als Reaktion auf unser Gespräch hat sie dann gebügelt und danach zur Kleiderkammer bringen können. Das fand ich ausgesprochen kreativ.
Wunderbarer Umgang mit alten Sachen, dass man sie nochmal richtig hübsch macht, wirklich nochmal ehrt und dann weggibt an jemanden, der sich natürlich über eine gebügelte Hose auch mehr freut als über eine seit Jahren im Schrank liegende, muffige, verkrumpelte.
Und heute wollen wir uns noch mal stärker dem Thema Wohnen widmen, das du in deinem Buch ja auch ausführlich beschrieben hast. In der Einführung habe ich schon erklärt, dass wir mit dem Thema Wohnen eine längere Beziehung haben, also nicht nur eine persönliche, weil wir schon lange zusammen wohnen, sondern auch arbeitsmäßig. Und ein Thema, das sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, also gerade wenn es um die Gefühlserbschaften geht, Erbstücke. Wir erben Dinge und Erbstücke sind ein Gefühlsträger.
Ja, da wollte ich dich mal zu einer Sache was fragen, die du mal geerbt hast und die lange Zeit bei uns im Wohnzimmer gestanden hat. Beziehungsweise eigentlich waren es zwei Sachen. Was hatte das eigentlich mit den Chinesenvasen auf sich, die bei uns standen?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr altes Erbstück. Tatsächlich habe ich festgestellt, es sind gar keine chinesischen Vasen, so hießen sie in der Familie immer. Es waren japanische Vasen. Also man sah Frauen in Kimonos darauf, die waren sehr prächtig, diese Vasen, relativ hoch, fast einen Meter. Und die hat mein Großvater väterlicherseits, Bipapa genannt, mal gekauft. Das waren so richtig statusgeladene Stücke, die dann bei ihnen im Wohnzimmer gestanden haben. Die sind irgendwann zu meinen Eltern gekommen und irgendwann sind sie dann zu mir geraten, weil meine Eltern das Gefühl hatten, ach, das ist doch schön, wenn der Junge diese Tradition weiterträgt. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, diese Vasen sind im Grunde genommen in Bipapa die personifizierte gläserne Decke. Die Vasen sind das Symbol dafür, dass mein Großvater seine ganzen Kinder, 5 an der Zahl, einer ja im Krieg gestorben, nicht hat hochkommen lassen. Er musste immer dafür sorgen, dass alle Kinder, und das hat sich dann auch auf die Enkel übertragen, also auch auf mich und meine Cousins und Cousinen, nicht so hochkommen sollten, wie er gekommen war. Und in diesen Vasen war das gleichsam verkörpert.
Man hat schon gemerkt, dass wir uns nicht so richtig mit denen wohlgefühlt haben, weil wir die oft hin und her geschoben und umgestellt haben. Aber irgendwie hatten wir immer das Gefühl, und wahrscheinlich besonders du, dass wir die ehren müssen, dass wir sie aufbewahren müssen, dass sie ein Erbe von deinem Opa waren, den du gar nicht mehr kennengelernt hast. Und sowas kann man doch nicht einfach weggeben. Und in einer längeren Session, in der wir uns dann mal mit diesen Vasen befasst haben, haben wir dann uns die Erlaubnis erteilt und vor allem du dir, diese Vasen weggeben zu dürfen.
Genau, ich habe sie dann verkauft und es war eine enorme Erleichterung, die sich ausgebreitet hat. Ich hatte sie zuletzt in meinem Zimmer stehen und habe dann gemerkt, als diese Dinger da nicht mehr standen, dass es einfach leichter geworden ist zu Hause. Dass es nicht mehr diese kontrollierende Energie gab, die von diesen Vasen ausgegangen ist. Du kennst eine ganz ähnliche Geschichte mit Dingen von dir.
Ja, genau. Ich hatte eine Zeit lang die Fotos von meiner ganz früh verstorbenen Mutter und von meinem Vater bei mir im Zimmer stehen. Mein Vater ist auch schon vor langer Zeit gestorben, aber meine Mutter habe ich gar nicht mehr richtig kennengelernt. Und ich hatte das Gefühl, ich möchte die Energie der beiden bei mir haben als Unterstützung, als liebevolle Unterstützung für mein Leben. Und daneben hing auch noch eine ganz kleine, niedliche Kuckucksuhr, die mal aus einem Urlaub mitgebracht haben. Und irgendwann hatte ich eine neue Geschäftsidee, wollte mich damit selbstständig machen, hatte das Gefühl, ich will nochmal beruflich mich verändern. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Gegenstände, die mich da in meinem Zimmer angeguckt haben, auch eine Verkörperung dessen waren, was in meinem Familiensystem oberstes Gebot war, nämlich Sicherheit. Und niemand hat sich bei mir in der Familie selbstständig gemacht, geschweige denn irgendeine Frau. Alle Frauen waren Hausfrau, alle haben sofort den Griffel fallen lassen, wenn sie geheiratet haben und waren fortan Mütter und Hausfrauen. Nichts dagegen, toller Beruf in Ehren, aber wenn die gewusst hätten, dass ich mich als Businessfrau selbstständig mache, dann hätten die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also habe ich die Bilder von meinen Eltern und diese Kuckucksuhr aus meinem Zimmer verbannt und wieder in den Keller getan und habe stattdessen ein Bild dahin gehängt, was mich viel mehr unterstützt hat. Und zwar ein tolles Foto von einer Möwe, die mit weit ausgebreiteten Schwingen übers Meer fliegt. Und da hatte ich das Gefühl, das ist die Energie, die brauche ich jetzt. Ich will abheben, ich will fliegen, ich will mich frei fühlen, vor allem von diesen geerbten Gefühlen, die symbolisiert waren in diesen Familienbildern.
Dinge können uns ausbremsen, aber sie können uns natürlich auch unterstützen. Also so ein warmes Gefühl, wenn ich die Teetasse anschaue, die von Oma ist, das kann etwas sehr Unterstützendes sein. Wir haben das Gegenteil erlebt.
Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es mit meinen Eltern und der Kuckucksuhr auch noch mal wieder was werden kann für eine Phase, wo ich vielleicht eine andere Energie brauche. Diese unterstützende, liebevolle Sicherheitsenergie in meinem Raum. Ich variiere das tatsächlich auch. Ne? Die Vasen von Bipapa, die waren tatsächlich echt zu anstrengend in ihrer Energie.
Das waren sie wirklich.
Kann man wirklich nicht anders sagen. Es waren echte Problembären, die wir da in der Stube hatten. Dafür kann ich eben auch nur plädieren, zu gucken, wann ist was richtig? Wann hole ich mir was hervor, was mich unterstützt? Und wann muss es dringend wieder weg, weil ich jetzt wieder eine andere Energie brauche? Da darf durchaus ein bisschen Fluktuation drin sein.
Ich kenne einen Mann, der nach der Auflösung der Wohnung seiner Mutter sich nicht getraut hat, das, was er quasi von ihr geerbt hat, loszulassen. Er hatte eine relativ kleine, aber immerhin 3-Zimmer-Wohnung und ein Zimmer ist jetzt bei ihm ein Mutti-Museum.
Gottes Willen. Entschuldige, wenn ich das so sage, aber ja, wir schätzen Dinge auch sehr hoch ein, die Menschen, die wir lieben, auch hoch einschätzen. Und wenn du ganz besonders doll, sagen wir mal, es ist nicht so, aber sagen wir mal, du hättest noch ein Matchbox-Auto aus deiner Kindheit und würdest das lieben, dann hätte ich auch sowas wie eine zärtliche Zuneigung zu diesem Ding, weil sich das natürlich auf mich überträgt. Und ebenso ist es mit den Eltern. Wir wissen ja, wie wertvoll viele Dinge für die waren. Und es fühlt sich so frevelhaft an, dann zuzugeben, mit mir hat es nichts zu tun. Ich möchte diese Dinge nicht haben. Das ist wirklich schwierig, dann zu sagen, ich gebe das weg. Und ich habe in der Süddeutschen Zeitung einen sehr interessanten Artikel darüber gelesen, dass die Autorin erlebt hat, wie ihr Vater gestorben ist und sehr viele Bücher und Selbstgeschriebenes hinterlassen hat und einen großen Fundus an Dingen, die er wirklich sehr geliebt hat. Und sie ist mit ihrem Sohn durch diese Wohnung gegangen von ihrem Vater und er hat sich nur einen schmalen, ein Heft in einem Ledereinband, handbeschrieben von seinem Opa mitgenommen und alles andere wollte er nicht. Es war so ein Schock für sie, dass ihm das alles nichts wert war. Beziehungsweise, dass es ihm gereicht hat, ein Symbol davon zu haben. Und dann hat sie angefangen, richtig kräftig ihre Wohnung zu entrümpeln, weil sie gemerkt hat, sie muss hier nichts für irgendwelche Nachkommen aufbewahren. Das ist für die eher eine Last. Und das hat ja dieser Mensch, der da ein Mutti-Museum in seiner Wohnung aufgemacht hat, erlebt. Ich nehme an, dass der sich das alles überhaupt nicht selbst ausgesucht hätte. Der hat das nur bewahrt, weil sich das übertragen hat. Das Gefühl zu diesen Dingen hat sich auf ihn übertragen und er hatte Angst, diese Verbindung zu kappen, die es zu diesen Dingen gab.
Ich stelle mir vor, die Fülle, die es im Wohnzimmer meiner Eltern gab, mit diesen ganzen Dingen, die auch einem Wohnstil entsprochen haben, der nicht unser ist, müsste ich jetzt zu uns übernehmen. Ich würde eingehen.
Ja, ich auch. Also würden wir immerhin zusammen eingehen.
Das heißt, wir stellen fest, ein zu viel von Erbstücken kann nie gut sein, weil, und das ist ein anderer wichtiger Aspekt darin, weil dann kein Platz ist mehr für das eigene. Was möchte ich denn eigentlich? Was ist das, was mir entspricht? Und was ist nicht das, was meine Eltern in den 60er oder 70er Jahren gekauft haben? Oder wann immer. Möglicherweise auch noch, was noch von den Großeltern stammt. So diese dunklen, riesigen Eichenschränke, 2,40 Meter hoch, die dann ein Zimmer komplett erschlagen.
144-teiliges Geschirr.
Okay. Aber da kommt eine spannende Paardynamik in Gang, weil wenn man dann zusammenzieht und wenn das Elternhaus aufgelöst werden muss, wenn also viele Dinge aus zwei Wohnungen zusammenkommen, der beiden PartnerInnen, und dann möglicherweise auch noch die Dinge aus dem Elternhaus dazukommen, dann ist es auf einmal ein zu viel. Und dann geht die Frage, wer darf denn was wohin stellen?
Und wer darf was behalten? Dein Nudelsieb oder mein Nudelsieb? Das ist ja noch eine ganz einfache Frage. Da nimmt man das, was ein bisschen hübscher aussieht und ein bisschen neuer ist. Aber wenn das Nudelsieb ein Geschenk von deiner Schwester zum 20. Geburtstag oder zu deinem Auszug war, wird es schon schwierig. Mhm. die Gebrauchsgegenstände sind im Allgemeinen das geringere Problem als die Dinge, an denen man aus Gefühlserbschaftsgründen vielleicht sogar hängt.
Der Sessel, in dem dein Vater festgewachsen war, nachdem er dann pensioniert war, den hätte ich ungerne bei uns im Wohnzimmer.
Ja, das ist sein Sessel gewesen tatsächlich und es war auch so, das war sein Platz im Haus, auf dem er immer gesessen hat. Und meine Mutter hat auch diese Formulierung gewählt, ich setze mich zu Papi. Also das war insgesamt alles sein Platz und man setzte sich zu ihm. Ich habe auch gelegentlich auf seinem Sessel gesessen, aber wenn er ins Wohnzimmer kam, war klar, dass er sich nicht auf irgendeinen anderen Sessel setzt. Ne? Und natürlich würde ich so sehr ich meinen Vater geliebt habe, möchte ich so ein Möbelstück nicht bei mir haben. Das hat mit meinem Leben nichts mehr zu tun.
Ich habe mal eine Reportage geschrieben, Beziehungsarbeit am Bau. Da ging es darum, dass Paare gemeinsam ein Haus bauen, dass sie also ihre jeweiligen Vorstellungen und Ideale davon, wie sie wohnen wollen, miteinander verbinden müssen. Und ich habe mit Architekten und Architektinnen gesprochen, die diese Häuser dann bauen mussten, also erst mal planen und dann bauen mussten. Und was für Stress da entstanden ist, weil beide eigentlich nicht in der Lage waren, wahrzunehmen, was ist denn jetzt eigentlich meins und was ist das meines Partners oder meiner Partnerin. Und da hat es echte Szenen gegeben. Also wirklich richtig schwierig zu bewältigende Situationen, weil da dann deutlich wurde, wir müssen jetzt irgendwie einen Kompromiss finden, auch in dem finanziellen Rahmen, den es dafür gibt, so zu bauen, dass wir beide hinterher zufrieden sind. Und da spielt natürlich in besonderer Weise hinein, was wir in unserer Kindheit und Jugend bei den Eltern erlebt haben. Also welche Rollenverteilung hat es da gegeben? Auch welche Hoheit über bestimmte Bereiche? In der Regel in so einer klassischen Verteilung, die Frau hat die Küchenhoheit, der Mann hat die Hoheit über die Technik. Und da, wo es dann schwierig wird, wo nämlich beides ineinander spielt, da muss man irgendwie sehen, dass man einen Kompromiss findet. Da merkt man dann auch, wie kompromissfähig so ein Paar eigentlich ist.
Ich glaube, da gibt es auch sehr, sehr viele sehr faule Kompromisse. Also wenn ich mir vorstelle, wie viele Paare ich kenne, bei denen die Gemeinschaftsräume komplett von den Frauen eingerichtet wurden und die Männer überhaupt kein Mitspracherecht hatten und auch nicht gelernt haben, dass sie sowas wie einen eigenen Geschmack und eigene Bedürfnisse haben im Wohnen. Das ist einfach in den traditionellen Rollenbildern nicht vorgesehen gewesen.
Hast du eine gute Frau, hast du ein gemütliches Zuhause. Diesen Spruch gab es früher.
Stimmt ja auch. Und was dann passiert ist, dass man reinkommt und sieht, dass ja, das ist, die Frau fühlt sich dort in diesem Raum repräsentiert und gesehen und wiedergespiegelt. Wir haben das in der Familie, ich erlebe das mit Kunden. Der Mann dann darum bittet, dass irgendetwas neu, also lass uns doch mal eine neue Kommode kaufen, die von deinen Eltern, die da steht, die mag ich nicht mehr leiden. Pappalapapp, die ist noch gut. Ich plädiere dafür, dass es eigentlich in Gemeinschaftsräumen keine Kompromisse geben darf, mit dem einer nicht leben kann. Das ist für mich ein sogenannter fauler Kompromiss. Das heißt, ja, okay, dann du lässt die hässliche Kommode von deinen Eltern und ich hänge dafür irgendwie das verschwitzte Trikot von Rudi Völler oder was weiß ich, wie die Freaks da alle heißen, an die Wand, was ich mal für 1000 Mark gekauft habe. Und die Frau denkt jedes Mal, wenn sie in die Stube kommt, ach du liebe Güte, dieses hässliche Ding an der Wand, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und beide haben so einen Stressor in dem Raum. Eigentlich sollte ein Raum idealerweise, der gemeinsam genutzt wird, so eingerichtet werden, dass beide mit allem gut leben können und zufrieden sind und das mögen. Und zur Not muss man halt ein paar Mal in Möbelhäuser und nochmal gucken und nochmal gucken, bis beide damit glücklich sind. Sonst passiert das, was auch sehr häufig passiert, dass jemand einfach immer sein Mess verteilt in dem Raum, in dem er sich überhaupt nicht widergespiegelt sieht und in dem seine Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Dann kommt er nach Hause und schmeißt erstmal seine Jacke auf den Sessel und schmeißt seine Socken vors Sofa und tut seine Arbeitstasche mitten in den Raum und legt, ich weiß nicht, lässt sein Kram stehen und liegen. Und das ist denn im Grunde genommen...
Das ist ein Revierverhalten.
Ne? Ja, das ist etwas, das ist dann das Einzige, was es von ihm in diesem Raum gibt. Weil die Bilder an der Wand, die Vorhänge, die Teppiche, die Sofas, die Stoffe, alles hat die andere Person ausgewählt. Und dann sollen da wenigstens meine Socken liegen. Dann geht, wie wir wissen, der Streit los, nimm deine Socken da weg und so. Und das Bedürfnis, was darunter liegt, dass irgendwie etwas in diesem Raum ist, was auch mit mir zu tun hat, das wird dann nicht gesehen. Mhm. Und ebenso werden Rückzugsbedürfnisse nicht berücksichtigt. Da weißt du ja auch ganz viel drüber.
Der Punkt ist, das, was wir als Kinder nicht vorgelebt bekommen haben, ist uns erstmal nicht beigebracht worden. Also eine bestimmte Art von Umgang, klassischer Grundriss, so aus den 70er Jahren, kleine Küche, großes Wohnzimmer, kleines Schlafzimmer und dann noch die Kinderzimmer, die zu dem Zeitpunkt dann schon Standard waren, also dass die Kinder nicht mehr zusammen in einem Zimmer wohnen mussten. Aber dass es so etwas wie einen Rückzugsraum für alle Beteiligten gibt, die nicht das Schlafzimmer, die nicht die Küche sind, sondern dass jede Person, die im Haushalt wohnt, auch ein eigenes Zimmer hat, um sich emotional regulieren zu können. Das ist im Grunde genommen in diesen Grundrissen nicht vorgesehen und eigentlich auch nicht möglich. Da zu merken, ich brauche etwas anderes, ich muss mich davon emanzipieren, ich muss meine eigenen Vorstellungen entwickeln, um dann zufriedener wohnen zu können. Aber hier gibt es halt dieses Gefühlserbe zum Wohnen. Da gibt es eine interessante Geschichte, die mir ein Architekturpsychologe Peter Richter aus Dresden erzählt hat. Der ist im Plattenbau aufgewachsen und da wohnt er immer noch und sehr zufrieden. Er sagt, das war eine gute Kindheit, ich mochte das und außerdem konnte er von dem Fenster in diesem Plattenbau über das ganze Elbetal schauen. Also wirklich ein schöner Ausblick und er sagt, wunderbar, das möchte ich immer noch. Das heißt, die relative Enge der Wohnung hat ihn gar nicht so gestört, weil er den Blick in die Ferne hatte. Ich hatte ein relativ großes Zimmer, das, nachdem meine Schwestern ausgezogen waren, unterm Dach. Das heißt, das war der perfekte Rückzug. Und das ist etwas, was ich sehr genießen kann. Das war etwas, was mir wirklich richtig gut getan hat, auch in dieser sehr häufig sehr angespannten Stimmung zu Hause. Ich hatte einfach meinen Hideaway und konnte dahin und auch oben unterm Dach. Das heißt, die haben mich dann meistens in Ruhe gelassen und so war es dann auch richtig. Wie war das bei dir?
Meine Eltern haben Anfang der 60er Jahre ein Haus gekauft, das eingerichtet und seitdem forever sah es da so aus, wie es aussah. Die haben überhaupt nie irgendwas verändert. Die hatten gar kein Bedürfnis danach. Also meine Mutter ist ja dann, wie gesagt, früh gestorben. Mein Vater war sowieso, was das betraf, sehr traditionell unterwegs und fand, was man einmal angeschafft hat, das muss man nicht mehr ändern. Waren tatsächlich auch für die Zeit ganz moderne Möbel. Das hat also gut funktioniert. Der hat sich auch lustig gemacht darüber, dass unsere Nachbarn ständig angebaut und umgebaut und umgemodelt haben. Die haben einfach ihre Urlaube damit verbracht, Dinge am Haus zu verändern. Und mein Vater ist mit uns auf Radtour gegangen und hat da seinen Veränderungsdrang und Erlebnisdrang ausgelebt. Und zu Hause sollte es für ihn so bleiben, wie es war. Jetzt haben meine Eltern auch beide einen Fluchthintergrund. Das heißt, die haben aus einer über viele Generationen angestammten Familie in Ostdeutschland, in Dessau und in Wörlitz gelebt, die Familien meiner Eltern. Und die sind dann als erste Generation in eine andere Stadt gezogen, sind in den Westen gezogen und konnten eben auch dann nie wieder zurück, während die DDR bestanden hat. Und das war für die eine Entwurzelung, sodass die sich da so eine ganz stabile Heimat geschaffen haben. So erkläre ich mir das im Nachhinein, dass da so wenig Veränderung und so wenig Bewegung drin war. Die sind nie wieder umgezogen. Die haben im Haus, wie gesagt, nie irgendwas verändert, außer vielleicht mal in der Küche einen neuen Kühlschrank oder so. Und mir geht es tatsächlich auch so, dass ich nicht gut loslassen kann von zu Hause. Also wo ich einmal gewohnt habe, das ist für mich so richtig so ein geliebter, nostalgischer Ort. Und da gibt es welche, an denen ich mehr hänge und andere, an denen ich weniger hänge. Wir hatten ja mal ein Ferienhaus, dass wir denn, um eben wieder mehr Freiheit zu haben und nicht immer dort an diesem einen Ort Urlaub machen zu sollen, also müssen ist ja vielleicht das falsche Wort, haben wir dieses Ferienhaus dann wieder verkauft und losgelassen. Und das hat mir sehr, sehr lange sehr wehgetan. Das war für mich so ein Heimatort geworden. Und trotzdem war es richtig, davon wegzugehen und wieder mehr zu reisen und wieder mehr Zeit unterwegs zu verbringen. Aber das war für mich richtig auch ein Stück Heimat gewesen. Es war ja auch das erste Haus, was wir zusammen besessen haben. Es hört sich so an, als hätten wir danach noch 5 gehabt. Ja, nee, ganz so viele war es nicht. Aber das war für mich ein ganz wichtiger Platz zum Ankommen. Und du hast dich viel, viel leichter gelöst, weil du in deiner Familie, glaube ich, diese Migrationserfahrung nicht hattest.
Nee, hatte ich nicht. Aber dein Vater hätte sich auch köstlich über meine Mutter amüsiert. Weil meine Mutter immer im Sommer, wenn mein Vater auf Geschäftsreise in Finnland war, von da aus ja gearbeitet hat, dann hat meine Mutter erst die Einrichtungshäuser der Stadt konsultiert, dann anschließend die Handwerker beauftragt und dann wurde bei uns alles Mögliche um und um gerührt. Die Bäder neu, dann neue Vorhänge, neue Möbel, dann mussten die, waren die Möbel durchgesetzt und dann mussten sie neu bezogen werden. Es war eine ständige Veränderung, sehr dem Statusempfinden meiner Mutter entsprechend, die allerdings ihren Veränderungsdrang, dass diese Situation, der Mann, weiß ich nicht, so ungefähr 8 bis 9 Monate im Jahr nicht da und sie musste mit ihrem Veränderungsdrang irgendwo hin und das hat dann dieses relativ kleine Reihenhaus permanent in so einen Umwandlungsstrudel gepackt und ich als braver Sohn musste immer mit, das heißt, ich kannte mich sehr früh in Einrichtungsgeschäften aus, wurde auch konsultiert, guck mal, sollten das jetzt lieber diese Fliesen sein oder jene, ich hatte zwar keine Ahnung, aber dann doch irgendwie auch eine Meinung und das hat ja dann auch eine Weise auch meine Kompetenz gestärkt, als ich irgendwann dann tatsächlich ein Redakteur und dann Redaktionsleiter einer Wohnzeitschrift geworden bin. Ich verstand einfach was davon, meine Mutter hat mir das beigebracht. Aber diese Unruhe, die permanent herrschte, diese ständige Veränderung, die war ein echter Stressor. Das hat richtig Stress gemacht.
Ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass du immer wieder, wenn wir mal umgezogen waren, Probleme hattest, irgendwie so richtig anzukommen an dem Ort. Und manchmal war es dann irgendwie ein Möbelstück, ein Sessel, der für dich irgendwie der richtige war oder so, der dann dir in dir dieses Ankommengefühl ausgelöst hat, ne?
Das Interessante in diesem Zusammenhang finde ich, dass diese Orte der Kindheit, viele Menschen sagen ja dann noch in ihren 50ern oder 60ern, ich fahre jetzt nach Hause und meinen damit ihr Elternhaus, aus dem sie möglicherweise vor 30 oder 40 Jahren ausgezogen sind, nennen das immer noch ihr Zuhause. Die Frage ist, wie sehr ein Zuhause war es denn? Und war es ein Ort zum Guten, wo sie sich wirklich geliebt und geborgen gefühlt haben? Oder war es ein Ort zum Schlechten, wo sie sich sehr stark bedrängt gefühlt haben und immer noch fühlen? Also diese Situation, ich fahre jetzt zu Mutti und es geht auch noch strafverschärfend auf Weihnachten zu. Und schon bei der Anfahrt merke ich, wie mir der Hals eng wird und ich einen Klumpen im Bauch kriege. Und das steigert sich dann zu dem Zeitpunkt, wo man klingelt oder vielleicht sogar noch einen Schlüssel hat und in den Flur tritt und eigentlich kaum noch atmen kann. Also an diesen Orten ist die Energie geborgen, die wir damals empfunden haben. Und wenn es eine glückliche Kindheit war, dann haben wir Glück gehabt und empfinden das immer noch so, schlüpfen quasi in so eine schöne Geborgenheit hinein. Aber wenn es schrecklich war, dann ist auch das mit diesem Ort, mit den Möbeln, mit den Einrichtungsgegenständen, mit der ganzen Atmosphäre so eng verbunden, dass wir, also es ist ein bisschen großes Wort, aber ich sag's mal, retraumatisiert werden können.
Ich finde das nicht zu groß. Ich habe wirklich auch diese Erinnerungen an körperlichen Widerstand, wenn es auf mein Elternhaus zuging. Vor allem, wenn ich da übernachten musste, wollte, wie auch immer. Vor allem in jüngeren Jahren habe ich überhaupt nicht gemerkt, dass das mit diesem Elternhaus zusammenhängt. Jetzt im Nachhinein kann ich mir erklären, warum ich, wenn ich da war, immer viel zu viel Alkohol getrunken habe, zum Leidwesen meiner Eltern, die eigentlich gar nicht getrunken haben und immer fanden, das sollte ich nicht. Und meine Brüder ebenso. Also wenn ich auf meine Brüder getroffen bin, wir haben uns so die Kante gegeben in dem Elternhaus, weil das einfach nicht anders auszuhalten war. Und wir haben gar nicht so genau gewusst zu dem Zeitpunkt, woran das liegt, dass wir diesen Druck wirklich weggetrunken haben miteinander. Und eben auch mitunter ich alleine, wenn ich da war. Und diese Übernachtungen, ich kenne das auch von einer Freundin, die hat vor ein paar Jahren mal das erste Mal, seitdem sie ausgezogen ist, mal wieder bei ihren Eltern übernachtet, weil da so eine schwierige gesundheitliche Situation mit ihrer Mutter war. Die ist schier verrückt geworden bei der Vorstellung, da übernachten zu müssen. Sagt, das war die schlimmsten 2 Nächte in den letzten 30 Jahren. Unerträglich. Und das ist so ein körperliches Empfinden, so intensiv. Und im Allgemeinen nehmen wir das gar nicht so genau wahr, wie Räume auf uns wirken. Aber wenn wir in ein Elternhaus kommen oder zu irgendwelchen anderen Verwandten, die unangenehm sind und herablassend oder wie auch immer, dann denken wir, das liegt an den Leuten. Das liegt auch an den Räumen und an den Erinnerungen und an der Energie, die da geborgen ist.
Die Bedürfnisse, die wir ans Wohnen haben, an die Art und Weise, wie wir uns in Räumen bewegen wollen, sind ganz oft nicht respektiert worden und wir haben häufig gar nicht wirklich gelernt, darauf zu schauen, weil es wird einem ja auch nicht beigebracht. Also man erlebt, dass es unangenehm ist und man kommt in die Wohnung anderer Menschen hinein oder vielleicht in eine Ferienwohnung und atmet auf und denkt, oh, hier ist es aber schön. Hier kann ich sein. Also hier kann sich meine Persönlichkeit entfalten und ich merke, dass die Räume mein Selbstbewusstsein stützen. Dass ich das Gefühl habe, oh, der Blick hier aus dem Fenster oder dass der Raum so geschnitten ist, wie er geschnitten ist, dass ich zum Beispiel eine große Küche habe, wo Leute miteinander sitzen können oder vielleicht ein Loft, wo einfach ein anderes Gefühl von Freiheit erreicht wird. Oder, auch das gibt es ja, die Möglichkeit, dass ich mich in meinen kleinen Bereich zurückziehen kann, um mich emotional zu regulieren. Das Bewusstsein dafür, dass es diese Bedürfnisse gibt, ist nicht sehr weit verbreitet. Das war auch ein wichtiger Teil meiner journalistischen Arbeit. Für Schöner Wohnen habe ich da mal eine Serie gemacht, auch für Psychologie heute geschrieben, dass wir tatsächlich das Verhältnis, das man selber zum Raum aufbaut, eigentlich erst mal ins Bewusstsein holen muss, um dann zu merken, aha, deswegen geht es mir zu Hause nicht so gut. Und dann ist die Frage, kann ich das zu Hause ändern oder muss ich möglicherweise tatsächlich auch umziehen? Es gibt ja auch Leute, die ziehen ständig um, weil sie das Gefühl haben, der Veränderungsdrang, der muss irgendwo hin. Wobei, das habe ich an meiner Mutter gesehen, der Veränderungsdrang eigentlich von vollkommen anderer war. Sie hat halt permanent umgeräumt und irgendwelche Handwerker bestellt, um Fliesen und Vorhänge und Fußbodenbelege und die Einmauerung der Terrasse und was da nicht alles passiert ist in den 20 Jahren, die meine Eltern da gewohnt haben. Also diese Sehnsucht danach, ein eigenes Zuhause zu finden und die Bedürfnisse nach Kommunikation, Rückzug, auch nach Repräsentation, entspricht mir das, was ich hier sehe? Entspricht mir der Ort, an dem ich wohne? Sind die Möbel so gut ausgesucht, dass sie genauso zu mir passen wie die Kleidung, die ich mir mal ausgesucht habe? Es gibt ein wichtiges Zitat von einem Architekturpsychologen, der gesagt hat, das unterstützt das Selbstbewusstsein, wenn ich so wohne, wie es mir entspricht. Also der Zusammenhang zwischen Persönlichkeit, Wohnbedürfnis und Selbstbewusstsein ist ausgesprochen hoch. Ganz oft ist das eigentlich nicht respektiert worden. Und dann gibt es immer so den Spruch, naja, ich habe halt einen anderen Geschmack. Das hat mit Geschmack überhaupt nichts zu tun.
Ich sehe das ganz genauso. Diese Bedürfnisse sind ganz häufig weder nachgefragt worden, noch überhaupt gefühlt worden. Eine frühere Freundin von mir, die hat auch wenn sie bei mir zu Besuch war, immer ihre ganzen Sachen irgendwie verteilt, sofort zu meinem Leidwesen, jede freie Fläche vollgestellt, erstmal ihren Terminkalender auf den Esstisch gelegt und dann irgendwie das Ladekabel aufs Sideboard und ihre Jacke auf den Sessel und ich weiß nicht was, das ging rucki zucki, dass wie, als wenn ihre Tasche geplatzt wäre. Mit Druckluft. Und dann haben wir irgendwann mal darüber gesprochen, wie das bei ihr zu Hause eigentlich war mit ihrem Zimmer. Und sie hat sich in ihr Zimmer, irgendwann hatte sie dann ein eigenes Zimmer, sie hat sehr viele Geschwister, zurückgezogen, um zu lesen. Und ihr Vater, der schwerer Alkoholiker war, der hat das gehasst und hat immer wieder ihre Sachen einfach weggeschmissen, mitunter tatsächlich ihre Bücher aus dem Fenster geworfen und unten auf dem Hof verbrannt. Das heißt, die hat überhaupt
keine... Was für eine schlimme Geschichte.
Ja, das war ein... Und die hatten halt eine Gärtnerei gehabt und der Vater fand... Also wenn der betrunken war, hat er nicht gearbeitet, weil er nicht dazu in der Lage war. Und dann musste sie das machen. Und wenn sie dann gelesen hat, weil sie es kaum noch ausgehalten hat im Kreise ihrer Familie, dann hat er einen Knall gekriegt, weil sie nicht in der Gärtnerei gearbeitet hat. Und ihre Wohnbedürfnisse, ihre Bedürfnisse nach Rückzug und auch nach dieser Flucht in die Geschichten, die sie gelesen hat, das war eigentlich ihr einziger Trost, sich zurückzuziehen auf ihr Bett und zu lesen. Selbst das hat er ihr genommen. Und die hat wirklich Probleme gehabt, dafür zu sorgen, dass sie selbst in einer wohltuenden Wohnumgebung ankommt. Die hat immer in total messigen WGs gewohnt. Die hat in winzigen Zimmern gewohnt. Die hat sich nie zugestanden, wirklich schön zu wohnen. Und wenn sie bei mir war, hat sie ihren Kram verteilt, um irgendwie anzukommen, glaube ich. Weniger drastisch ist es ja, wenn die Kinder- und Jugendzimmer, vor allem Jugendzimmer von den Eltern eingerichtet werden. Und ich weiß, dass vielen Jugendlichen in meinem Alter das wahnsinnig peinlich war, wie das bei ihnen im Zimmer ausgesehen hat. Und dann haben sie irgendwie so gerade noch mit ein paar coolen Postern an den Wänden das so sich anverwandelt. Aber die Möbel, die waren, also ich meine, wenn man 16, 17 ist und dann so einen peinlichen Einbaujugendzimmer mit so einem furnierten, hässlichen Schreibtisch hat, das war ja maximal peinlich. Natürlich haben wir an der Bushaltestelle rumgehangen und uns nicht gegenseitig zu unserem Hause eingeladen. Das war schlimm in vielen dieser Räume. Und wie soll das denn, wenn wir das nicht gelernt haben und wenn unsere Eltern unsere Bedürfnisse überhaupt nicht wahrgenommen haben, wie sollen wir denn da lernen zu sagen, übrigens, wenn wir jetzt ein Haus neu bauen oder wenn wir eine Wohnung neu suchen, ich möchte und wie auch immer klein oder großes Zimmer wir uns leisten können, einen Raum haben, in dem ich mich zurückziehen kann.
Ich selber gestalten kann, so wie es mir gut tut.
Genau. Also ich weiß, wenn ich mich nicht zurückziehen kann, reagiert meine Haut darauf. Ich habe eine Autoimmunerkrankung, die sofort rumkrakeelt, wenn ich zu wenig Rückzug habe. Und ich brauche einfach eine Wand zwischen mir und allen anderen gelegentlich, damit mein Nervensystem zur Ruhe kommt. Das habe ich mir auch ja wohl Jahre nicht eingestanden. Das ist wirklich, wie du sagst, nicht sehr verbreitet, seine eigenen Wohnbedürfnisse zu kennen.
Wo du die Geschichte mit dem Jugendzimmer erzählst. Es gibt da ja noch eine, wie soll man sagen, eine Strafverschärfung. Wenn dieses Jugendzimmer dann 30 Jahre später immer noch so ist.
Um Gottes Willen.
Wenn also die Eltern quasi ein Kindermuseum im Haus haben, dieses Zimmer nie in Besitz genommen, weil es offenbar für sie so schön war, dass die Kinder zu Hause waren, so schrecklich, dass sie ausgezogen sind. Und dann ist dieses Zimmer so geblieben. Und dann komme ich mit 50 in dieses Zimmer zurück und werde im Grunde genommen sofort von Luftnot befallen.
Und ob du es glaubst oder nicht, die Eltern denken, dass sie den Kindern damit was Gutes tun. Dass die zu Hause, nach Hause kommen und sich wieder wie in ihrem alten Nest fühlen. Und dieses Missverständnis, die haben da nie drüber geredet. Die haben nie darüber geredet, was die Eltern für ein Bedürfnis haben, was dieses Kinderzimmer betrifft, nachdem die Kinder ausgezogen sind, ob das okay ist für die Kinder, dass dieses Zimmer sich verändert. Haben wir ja beim letzten Mal auch drüber gesprochen. Und wie schlimm, wenn man dann mit 65 in sein Elternhaus kommt und das sieht da so aus wie zu dem Zeitpunkt, wo man ausgezogen ist und eingerichtet wurde, als man 14 war.
Dieser Effekt, ich komme in eine Wohnung zurück, in der ich länger nicht gewesen bin, den hat man ja auch, wenn man längere Zeit im Urlaub war. Also 3 Wochen, 4 Wochen hat was immer getan, ist in Hotelzimmern gewesen, Zelten, wo immer man sich wohlfühlt im Wohnmobil, kommt dann zurück nach Hause. Und dieser Moment, das habe ich auch im Coaching Menschen immer mal wieder geraten, diesen Moment achtsam wahrzunehmen, das kann ausgesprochen hilfreich sein. Dann merke ich nämlich, oh, das ist hier wirklich ein schönes Gefühl von Geborgensein. Es riecht gut, es ist angenehm, das Bett ist viel bequemer als das Bett, das man die Zeit vorher hatte, zumal beim Zelten natürlich. Oder irgendetwas ist abgestanden, wirkt muffig. Man hat das Gefühl, jetzt wird mir das Herz schwer und es legt sich so eine Decke über meine Befindlichkeit, so eine graue Decke, die meine Stimmung, obwohl ich doch gut erholt bin, sofort einfärbt. Dieser Moment ist ausgesprochen interessant, weil da kann ich merken, passt meine Wohnung, mein Haus tatsächlich noch zum aktuellen Stand meiner Persönlichkeit? Oder hat sich etwas entwickelt? Brauche ich mehr Raum? Brauche ich mehr Geborgenheit? Sollten die Farben anderer sein? Also es gibt ja immer noch sehr viele Wohnungen, die weiß gestrichen sind. Sollte es vielleicht doch mal ein unterstützender, lebendiger Farbton sein, der mich in einer bestimmten Stimmung auch unterstützen kann? Oder ist hier zu viel Gedöns? Zu viel Erbstücke?
Ja.
Könnte ich die jetzt vielleicht mal loslassen?
Ja, habe ich die im Urlaub vermisst? Nein. Vermutlich nicht. Und ich finde, es ist ein super Indikator auch, zurückzukommen und zu merken, nach 3 Tagen zurück aus dem Urlaub bin ich wieder total fertig. Dann ist es an der Zeit, mal zu gucken, liegt das an der Wohnung? Zieht die mich runter? Denn eigentlich sollte meine Wohnung, mein Haus, meine Wohnumgebung doch ein Kraftplatz sein. Und wenn ich erholt und wirklich mit voll inspiriert, voller Inspirationen und voller guter Erinnerungen aus dem Urlaub zurückkommen. Und ich bin nach ein paar Tagen schon wieder total kaputt, denn schieben wir das ganz häufig ja auf die Arbeit. Das ist mitunter ja auch der Fall, dass man da in so einem alten Trott und Stress landet und sich ganz viel aufgestaut hat, vielleicht sogar noch. Aber es kann auch sein, dass in der Wohnung irgendwas nicht mehr stimmt. Und wir gewöhnen uns wahnsinnig schnell wieder daran. Aber der Moment, indem wir die Wohnung wieder betreten nach dem Urlaub und die ersten Tage, die finde ich ganz toll, um mal zu beobachten, was stimmt hier nicht mehr, was zieht mich runter, was nimmt mir die Kraft, was sollte ich jetzt, wo ich vielleicht noch gut erholt bin vom Urlaub und diese Wahrnehmung frisch ist, entrümpeln und verändern. Was für Bedürfnisse sind erfüllt worden in der Ferienwohnung, in dem Hotel, in dem Ort, an dem Ort, wo ich war, die hier nicht erfüllt sind?
Außer ich musste nicht arbeiten.
Ja, auch das ist ein guter Hinweis, wenn man total einen Horror hat, zur Arbeit zurückzugehen. Das hat nichts mit dem Wohnen zu tun, aber auch in so einem Moment zu merken, ich habe so einen Widerstand, zurückzugehen an den Arbeitsplatz, das ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass da vielleicht auch irgendeine Veränderung ansteht.
Das ist dann ein anderes Coaching-Thema, aber auf jeden Fall auch ein Coaching-Thema. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang dann stellt, ich komme also zurück aus dem Urlaub oder einem längeren Auslandsaufenthalt, komme zurück und merke, hier soll irgendwas anderes werden. Und dann ist tatsächlich die Frage, wie kann ich meine ganz persönlichen Inspirationen in diesen Raum hineinbringen? Und wie kann das Leben frischer werden? Was entspricht jetzt meiner Persönlichkeit? Was vorher sich vielleicht noch gar nicht gezeigt hat? Gibt es vielleicht so etwas wie, ich brauche mehr Rückzug oder hier soll es mehr Kommunikation geben? Wenn es dann zum Beispiel einen großen Esstisch gibt als Erbstück, um auf dieses Thema nochmal zurückzukommen, und an diesem Esstisch haben 3 Generationen bisher geschwiegen, weil es einfach keine Kommunikation gab, jedenfalls keine wohltuende in diesen Generationen, dann ist es möglicherweise an der Zeit, diesen Esstisch zu verschrotten. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, dass du demnächst einen Workshop gibst, wo es auch darum geht, wie kann ich Dinge loslassen. Kann man einfach 3 Stunden sich inspirieren lassen und mit anderen Teilnehmenden besprechen, was möchte ich denn loslassen. Sag nochmal das Datum. Ich weiß
das
es
jetzt ist nicht am mehr. 30. November auf der Webseite good-rooms, also goodrooms.de zu finden. Und das ist ein Nachmittag, an dem wir uns gegenseitig inspirieren, in dem ich einen kleinen Vortrag halte, ein bisschen was erzähle. Und da geht es eben auch darum, wie kann ich loslassen und wie kann ich neu inspiriert werden, gerade in unserem Alter ist es ja so, dass wir wahnsinnig viel aus den verschiedenen Zeiten unseres Lebens noch bei uns haben. Da gibt es noch Schallplatten, da gibt es Bilder, die Kinder mal gemalt haben. Vielleicht ist man mal Ski gefahren in einem früheren Leben und hat noch diese Dinge da und jetzt fährt man aber längst nicht mehr. Und die Wohnung erzählt viel mehr über die Vergangenheit als über das, was mich gerade jetzt inspiriert. Welche Künstlerin inspiriert mich jetzt? Vielleicht ist das gar nicht mehr die mich vor 30 Jahren inspiriert hat, deren Bild aber noch an der Wand hängt. Vielleicht höre ich jetzt ganz andere Musik, gehe in andere Theaterstücke, fahre in andere Länder. Früher bin ich wirklich viel in Asien unterwegs gewesen. Da habe ich jetzt gar keine Lust mehr zu, solche weiten Reisen anzutreten, sondern jetzt fahren wir nach Italien und
Portugal.
Im Moment sind wir in Portugal. Das ist das, was mich im Moment inspiriert. Mich inspiriert jetzt ein ganz anderes Design als vor 30, 40 Jahren. Und da immer mal wieder diesen Initiationsmoment, wir kommen aus dem Ausland zurück nach einer längeren Reise oder wir gehen in Rente oder wie auch immer, oder die Kinder ziehen aus, diesen Initiationsmoment zu nutzen und zu sagen, was ist es, was ich jetzt loslassen kann und was inspiriert mich jetzt und worauf habe ich in Zukunft Lust? Abgesehen von den Grundbedürfnissen, die erfüllt sein müssen, kann ich nochmal neu gucken, wie kann meine Wohnung wieder zu einem luftigen, frischen, leichten Kraftplatz werden und nicht einer, der ständig irgendwie gepflegt werden muss und der mich runterzieht, weil in diesen Gegenständen, die da stehen, Gefühlserbschaften vielleicht sogar von Generationen stecken, die mich belasten.
Und das ist unter anderem Thema in diesem Workshop und das war dann der Werbeblock. Und ich danke dir für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken, lieber Sven. War mir ein Vergnügen. War wieder sehr schön. Dankeschön.
Das also war die 53. Folge von Gefühlserben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, es hilft mir ja sehr, wenn ihr diesen Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr ihn hört, abonniert, positiv bewertet und anderen weiterleitet. Und noch eine Ergänzung zum Werbeblock von eben. Vor dem Workshop von Dorothea am 30. November gebe ich einen Endlich Grenzen setzen, Wege aus Narzissmus und Echoismus am 23. November. Beide sind in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr meinen Newsletter abonniert, hält er euch auf dem Laufenden über aktuelle Themen und Workshop-Termine oder ihr folgt mir auf LinkedIn, Instagram oder Facebook. Wer Dorothea und mir einen Kaffee spendieren möchte und gleichzeitig dabei helfen, dass dieser Podcast werbefrei bleiben kann, das Spendenportal Buy Me a Coffee ist nur einen Klick entfernt. Vielen herzlichen Dank euch allen, die ihr schon Supporter geworden seid. Worum geht's in der 53. Folge? Um Machtspiele. Darum, wie und warum es anderen Menschen immer wieder gelingt, sich über uns zu stellen, unsere Kommunikation zu dominieren, ihre Bedürfnisse vollkommen selbstverständlich als die wichtigeren durchzusetzen. Was treiben die da? Und wie können wir uns wehren? Dazu mehr in der nächsten Folge. Es wäre toll, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.